Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn. Die heutige Folge dreht sich um den SKFM Hahn e.V. und im Speziellen um die Hahner Tafel. Danke für dein Interesse an diesem Thema. Die Tafel in Hahn steht wieder einmal für das großartige Engagement von Ehrenamtlichen in unserer Stadt. An dieser Stelle mal wieder ganz herzlichen Dank für eure Arbeit. Wie ist die Tafel organisiert und welche Aufgaben hat sie eigentlich? Welches Budget benötigt sie und wie deckt sie diesen Geldbedarf? Und warum eigentlich eine Tafel in Hahn, einer Kommune, der es doch im Vergleich mit anderen Städten sehr gut geht? An diesen und vielen anderen Fragen komme ich mit meinen beiden Gesprächspartnern vorbei. Genug der Vorrede, Ohren und Herzen auf für die Hahner Tafel. Ja, hallo und schönen guten Abend. Heute haben wir ein sehr wichtiges Thema von der Stadt Hahn und für die Stadt Hahn ein soziales Thema, denn ich habe heute zwei Mitstreiter aus dem SKFM Hahn e.V. bei mir in der Runde und ich würde euch beide bitten, mal, und ganz Hahn hört jetzt zu, den Mithörenden mal euch kurz vorzustellen, wer ihr seid und was ihr so macht.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Hubert Gehring vom SKFM Hahn. Ich bin dort angestellter Geschäftsführer und der SKFM hier in Hahn, den gibt es als Sozialverein mit dem Namen seit Mitte der 80er Jahre. Ist herausgegangen aus den Aktivitäten der Steyler Missionsschwestern, die schon Jahrzehnte vorher aktiv waren. Damals wurde das einfach in den rechtlichen Rahmen gegossen, Mitte der 80er Jahre, zusammen mit den anderen SKFMs hier im Kreis. Wir sind alle selbstständig und als e.V. mit einer ganz normalen Struktur unterwegs, das heißt mit Vorstand, der persönlich haftend ist, und angestellten Mitarbeitern. Wir hatten bis vor ein paar Jahren noch die OGS in der Don Bosco-Schule bei uns in der Trägerschaft. Das mussten wir leider abgeben, weil die Zuwendungen von der Stadt stagnierten und auch in Zukunft stagnieren sollten und wir aber tarifgebunden sind. Und somit war es klar, dass wir dann irgendwann mal durch die Decke schießen. Die Stadt hat das dann die Trägerschaft übernommen. Was bei uns hauptsächlich hier betrieben wird im Hauptamtlichen, das sind gesetzliche Betreuung. Das heißt, wir werden von den Amtsgerichten bestellt, uns um Personen zu kümmern, die sich nicht mehr um ihr Leben selber kümmern können. Das ist in der Hauptsache, sind das ältere Leute, aber auch schlicht und einfach kranke Leute, die nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben zu organisieren. Das ist der größte Teil. Das macht etwa 75% aus. Zusätzlich sind wir noch für die Stadt unterwegs, in Sachen Kinder- und Jugendhilfe, sozialpädagogische Familienhilfe, und noch ein paar Kleinigkeiten nebendran. Wir haben dann noch einen kleinen Bereich, die Frau Beckershoff, betreibt eine Lebenskrisenambulanz. Das heißt, da kommen dann die Fälle hin, die es nur wirklich ganz heftig erwischt hat. Und soweit es irgendwie möglich ist, fängt Frau Beckershoff die Personen dann soweit auf und stabilisiert sie, dass sie weiter im Leben weitergehen können. Das ist soweit der hauptamtliche Teil. Dann haben wir natürlich die ganz großen ehrenamtlichen Teil. Das ist die Tafel und das ist der Punkt, um den es heute hauptsächlich geht. Ja. Da sind mittlerweile 70 Ehrenamtliche unterwegs, aufgeteilt in drei Gruppen. Zwei Ausgabegruppen, jeweils am Dienstag, Montag und Dienstag, und eine Logistikgruppe, die ganze Woche über in halb oder ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs ist mittlerweile, um entsprechend viele Lebensmittel einzusammeln, die wir dann ausgeben können.
Cool, erstmal vielen Dank, Hubert. Das war ja ganze Menge. Kommen wir gleich nochmal natürlich im Detail drauf. Insbesondere, wie du schon sagtest, über die Tafel, denn darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Aber ich gebe erst nochmal weiter an den Hannes.
Ja, hallo Frank.
Hi.
Ich freue mich auch, dabei zu sein heute. Schöne Sache. Ja, geht um Tafel. Aber sag ich ein bisschen was über mich. Also Hans-Peter Bietenbeck ist mein Name. Ich habe viele Jahre bei einem namhaften Kölner Automobilhersteller gearbeitet. Ich nenne ja keinen Namen. Also genau über 26,5 Jahre und hatte dann das große Glück, ja, mit einem silbernen Handschlag mich da in den Vorruhestand verabschieden zu können. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und seitdem konzentriere ich mich auf viele andere Sachen, unter anderem auf einige Ehrenämter. Neben dem Rock'n'Rooster Club in Hahn, wo ich sehr aktiv bin, mache ich vor allen Dingen sehr viel bei der Tafel. Anfangs nur so ein bisschen Fahrerei. Mittlerweile leite ich eine der beiden schon angesprochenen Ausgabegruppen.
So, was das ist, wie das geht, kannst du gleich mal erzählen. Genau. Vielleicht mal so zum Thema Tafel oder bevor wir dazu kommen, kurze Frage mal, SKFM Hahn, da steht drunter Katholischer Verein für soziale Dienste. Ist da auch irgendwie die Kirche noch als Träger mit drin oder ist das eigentlich Geschichte? Hat das eigentlich nichts mehr mit der katholischen Kirche zu tun?
Also der SKFM Hahn ist angegliedert an den Bundesverband SKFM und dieser wiederum ist angegliedert an den Caritasverband. Das heißt, fachliche Aufsichtsbehörde ist der Caritasverband, die auch von uns die Jahresabschlüsse und die Budgetrechnung fürs nächste Jahr und so weiter einfordern und uns in der Hinsicht dann als Aufsichtsbehörde übergeordnet sind. Wir sind aber rechtlich gesehen als e.V. ein eigenständiger Verein. Im Prinzip ist das so wie beim Fußballverein, der beim DFB mit angegliedert ist. Da gibt es auch bestimmte Regeln, die da vorgegeben sind. Und so ist es bei uns letztendlich auch.
Okay. Und Hubert, du bist da als Geschäftsführer angestellt, ne?
Genau. Ich bin Angestellter und Geschäftsführer, nicht nach dem BGB Geschäftsführer, das ist schon ein großer Unterschied. Die Verantwortung hat der Vorstand, der ist ehrenamtlich tätig. Und ich gucke halt, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Es wird immer schwieriger. Wir haben halt einen Tarifvertrag und finde das auch gut so. Das muss ich schon auch dazu sagen. Es wird halt leider nicht von der anderen Seite, von den Seiten, die uns dann ab und zu mal was überweisen, wird das leider nicht so honoriert. Ich meine, die Gerichte, die Vergütungen zahlen für die rechtliche Betreuung, diese Sätze sind fest. Die können wir nicht in irgendeiner Form ändern. So wie ein Bäcker die Brötchen teurer machen könnte und auch tut, stehen wir da etwas betröppelt da. Und müssen gucken, wie wir da über die Runden kommen. Das ist ein wirklich schwerwiegendes Problem, vor allem in die Zukunft. Aber okay, das soll heute nicht so das Thema sein. Du hattest aber noch eine zweite Frage in deiner Ursprungsfrage.
Ja, es ging um die katholische Kirche dann nochmal.
Die ist insoweit involviert, dass wir Zuschuss kriegen vom Caritasverband in Höhe von etwa 6,5-7% des Gesamtbudgets. Und das ist für den Betrieb der Geschäftsstelle hier.
Ja, und hier im sozialen Bereich führt ja kein Weg in Hahn am SKFM vorbei. Ihr seid ja einer der größten oder sogar der größte soziale Träger hier vor Ort, ne?
Ja, auf jeden Fall. Seit Jahrzehnten etabliert hier mit dem entsprechenden Netzwerk natürlich.
Ja, und die Tafel, über die wir ja heute sprechen wollen, die ist ja auch schon seit Jahrzehnten jetzt etabliert. Ich glaube, gegründet wurde sie hier in Hahn 1993, ne? Nee, 2006.
Genau, 2005 eigentlich. Und 2006, das war gerade zum Jahresübergang. Wir sind die Nummer 13 in Nordrhein-Westfalen, also die 13. Tafel, die gegründet wurde in Nordrhein-Westfalen. Okay. Und von daher eher eine der älteren. Und soweit hat sich das dann so eingespielt. Manchmal mehr, manchmal weniger Kunden, je nachdem, wie die politische Lage ist, wie die gesellschaftliche Lage ist und die wirtschaftliche. Gibt es hier ständiges Auf und Ab und die Randbedingungen, die ändern sich eigentlich ungefragt und immer.
Genau, es gibt ja auch diesen Dachverband oder wie das heißt, so ein Bundesverband für Tafeln. Also die sind ja auch in den Medien und die haben ja auch in den letzten Jahren sich oft zu Wort gemeldet, so nach dem Motto, wir kommen an unsere Kapazitätsgrenzen und. Das ist ja ein rasantes Wachstum in Deutschland, was die Tafeln angeht und vielleicht auch hier in Hahn, das müsstet ihr uns gleich mal erzählen. Was ich aber erst im ersten Moment so dachte, Tafel in Hahn, warum? Also wenn du mal siehst, was wir doch für eine, in den Rankings eine reiche Kommune sind. Also gerade aktuell, das ist jetzt, sag ich mal, ein Artikel vom NRW-Vergleich hier in der Rheinischen Post. Der ist noch gar nicht besonders alt. Der ist vom 12. Januar 2023. Da ist das Durchschnittseinkommen der Hahner Bevölkerung drin und da sind wir im Kreis Mettmann auf Platz 1 und in Rath in NRW auf Platz 9 von den Kommunen. So, das zeigt mir aber doch dann, wenn ihr als Tafel eine Vielzahl an Kunden habt, wie viel das sind, werdet ihr ja gleich noch berichten. Das scheint ja dann bei uns sehr ungleich verteilt zu sein, ne?
Naja, Tatsache ist halt, dass bei diesen Rankings der Durchschnitt genommen wird. Ja. Wenn wir dann auf der Durchschnittsschiene weiterreiten, dann sieht das so aus, dass im Durchschnitt etwa jeder Zehnte eigentlich bei der Tafel vorbeikommen könnte, anhand von den allgemeinen Anforderungsprofilen, dass eben nicht so viel Geld zur Verfügung steht. Das wäre ja in Hahn schon 3.000. Nun, so die Zahlen, die ich kenne für Hahn speziell, ist, dass wir etwa bei 8% liegen. Aber das wären ja dann immer noch 2.400. Das heißt, die allermeisten, die auf der etwa Hartz-IV-Höhe ein Einkommen haben, die schaffen es dann irgendwie zurechtzukommen. Hm. Aber bei manchen sind die Randumstände eben so schlecht, dass es eben nicht funktioniert. Insbesondere Alleinerziehende mit Kindern, ältere Senioren, die eigentlich noch Zuschüsse vom Staat bekommen könnten, und halt Flüchtlinge, die sich hier noch überhaupt nicht auskennen und wissen gar nicht, wie das alles funktioniert. Das ist so die Zielgruppe, in Anführungszeichen, die sich dann bei uns einfindet. Und es ist dann letztendlich, es ist gerade mal ein Zehntel von dem, was eigentlich aus dem Pool, die eigentlich zu uns kommen könnten, theoretisch.
Das wäre natürlich fatal, wenn die alle kämen wahrscheinlich, ne? Das wäre wahrscheinlich gar nicht zu wuppen, ne?
Das wäre nicht möglich.
Hannes lacht. Hannes, ja. Erzähl doch mal, wie muss man sich das vorstellen? Wie seid ihr da so organisiert? Also das ist ja ein ganzes Spektrum. Also es geht ja vor allem überwiegend um Lebensmittel oder ausschließlich um Lebensmittel. Erzähl mal, und dann müssen die ja gesammelt werden, die müssen verteilt werden, das muss organisiert werden. Wie sieht da so der Alltag eines Ehrenamtlers aus, der sich aktiv in der Tafel engagiert?
Also der Hubert hat es ja gerade schon kurz angesprochen. Wir haben im Prinzip zwei Bereiche, aufgeteilt in drei Gruppen. Das sind einmal die Ausgabegruppen, davon gibt es zwei. Und es gibt die Logistikgruppe, die Fahrer, am regelmäßigsten zu tun haben, also die Fahrer, die Logistikgruppe. Die fahren jeden Tag außer sonntags und feiertags durch die Gegend, vorwiegend in Hahn, aber auch Hilden und Solingen regelmäßig und dann unregelmäßig weiterverteilt in Nordrhein-Westfalen zum Zentrallager. Wir fahren also unsere Lieferanten an. Das sind hauptsächlich Supermärkte, aber auch Bäckereien, das Zentrallager in Dormagen. Wir haben Fleischproduzenten in Ratingen. Die fahren wir also regelmäßig an, quasi jeden Tag in der Woche holen da die zur Verfügung gestellte Ware ab. Zur Verfügung wird gestellt einmal die Ware, die aussortiert wird von den Supermärkten und Bäckereien, die also nicht mehr in Verkauf gehen sollen, weil sie optische Mängel haben. Das ist in erster Linie das, optische Mängel. Und dann zum Beispiel in der Fleischerei oder Fleischhersteller in Ratingen, da kriegen wir so Wurstenden zur Verfügung gestellt. Auch Sachen, die nicht mehr in Verkauf gehen können, die sind natürlich unter hygienischen Aspekten völlig in Ordnung. Nur kannst du an ihren Kunden bringen. Und bevor sie die wegschmeißen, bekommen wir das als Tafel. Oder aber in Dormagen, da ist das Zentrallager, da werden also aus ganz Nordrhein-Westfalen Spenden hingeliefert, Großspenden von Molkereiproduktherstellern, von Kühne zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier einen Namen nennen darf, ne? Aber Kühne ist also ein Lieferant, der sehr oft so Soßen, Dressings etc. zur Verfügung gestellt hat. Das sind sicherlich in vielen Fällen Überproduktionen. Das können auch falsch bedruckte Verpackungen sein. Sind das immer große Mengen, ne, die da in Paletten angeliefert werden in Dormagen. Die werden von da aus dann verteilt an alle Tafeln in Nordrhein-Westfalen zur Selbstabholung. Das heißt, wir sind also jeden Tag unterwegs, holen aus allen möglichen Quellen Waren zusammen, die dann ins Lager gebracht werden. Je nachdem, was es ist. Kühlware kommt natürlich ins Kühlhaus, TK ins Tiefkühlhaus. Ansonsten werden die Sachen so einfach untergebracht, wo auch immer wir sie da gerade untergebracht kriegen, in unseren eigentlich immer kleiner werdenden Räumlichkeiten.
Kurze Frage mal, habt ihr da Einfluss drauf, was ihr da bekommt? Könnt ihr Wünsche äußern oder muss man dann nehmen, was kommt?
Könnt ihr immer Wünsche äußern. Ganz klar. aber der Effekt von den geäußerten Wünschen ist eigentlich relativ gering.
Also man ist ja schon sehr abhängig davon, was die einem zur Verfügung stellen.
Genau, das ist also, wir kriegen natürlich sehr viel Saisonware, das kannst du sagen. Also die Orangenzeit ist jetzt gerade vorbei. Wir hatten also eine unglaubliche Fülle an Orangen. Wir kriegen das ganze Jahr über regelmäßig unglaublich viel Bananen. Im Sommer gibt es Erdbeeren und Spargel, Pipapo, also gerade so Gemüse, halt hauptsächlich Saisonware. Ansonsten wird also jetzt auch wieder, wenn ich dann nochmal Dormagen erwähnen darf, da wird Ware zur Verfügung gestellt. Es gibt dann eine Rundmail an alle Tafeln. Da steht dann drin, das und das steht zur Abholung bereit. Was möchtet ihr davon haben? Habt ihr Interesse daran? Wenn ja, sagt Bescheid und holt euch das ab. Also da können wir zumindest mal, da müssen wir nicht alles mitnehmen, was da ist, so wie bei den Supermärkten, sondern da können wir auswählen, je nach Bedarf und nach dem, von dem wir wissen, dass wir es dann auch unter die Leute kriegen.
Gibt es Wünsche von euren Kunden, die regelmäßig kommen und meistens ist es nicht da? Gibt es sowas? Kaffee oder sowas irgendwie.
Also es wird nicht geäußert.
Ach so.
Wunsch von den Kunden. Aber du siehst natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine Palette Zucker kriegen oder Mehl. Ich kenne keinen Kunden, der nicht Zucker und Mehl mitnimmt. Das ist also wirklich extrem beliebt und Pasta und sowas.
Okay, also das ist ja schon ein richtig logistischer Aufwand, den ihr habt. Wenn ihr jeden Tag rumfahrt, das ins Lager bringen müsst, tiefkühlt, das kostet Strom und. Das ist ja schon mal eine Aufgabe. So, und dann, wie muss man sich das dann vorstellen? Dann rückt der Ausgabetag näher und macht man dann Päckchen oder baut man einen Supermarkt oder wie muss man sich das so vorstellen? Ja. Ich war ehrlich gesagt noch nie bei eurer Ausgabe dabei.
Ja, also es ist so, die eigentliche Warenausgabe ist halt einmal in der Woche, jede Woche, am Dienstag.
Ja.
Wir fangen aber montags mit der Arbeit der Ausgabegruppe an. Und zwar sieht das so aus, wir bekommen also von der Freien Evangelischen Gemeinde hier in Hahn auch da Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, also getrennt von dem eigentlichen Lager.
Das ist super.
Dann bekommen wir da einen großen Raum zur Verfügung gestellt, der allerdings komplett leer ist. Das ist ein Raum, der ist für Mehrfachnutzung vorgesehen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, wer da noch drin ist, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, wir sind einmal die Woche drin und müssen natürlich den Raum herrichten. Herrichten bedeutet dann, wir montags morgens fangen wir an, stellen Tische auf in dem Raum, was am Ende dazu führen soll, dass wir so eine Art Ladenstraße da haben.
Ah ja.
Eine Ladenstraße, wo also die einzelnen Produktgruppen dann geordnet und konzentriert angeboten werden. Damit fangen wir montags morgens an. Das dauert vielleicht ein Stündchen, bis wir den Raum so weit hergerichtet haben, dass dann die Ware, die sowohl aus dem Lager kommt, ne, also was am Tag vorher eingefahren wurde, als auch die frisch eingefahrene Ware von dem Tag, wird dann dahin geliefert von dem Logistikteam und auf die einzelnen Stände verteilt. Bei Obst und Gemüse ist dann noch sehr viel Arbeit nötig, weil wir natürlich jedes Teil, was wir dann nachher rausgeben möchten, uns vorher angucken, begutachten. Wie sieht das aus? Ist es noch in Ordnung? Ist es noch genießbar? Ist es noch schön? Ja, das müssen wir auch sagen. Wir wollen ja jetzt nicht den unseren Kunden da irgendwelche Sachen anbieten, die jetzt auch optisch jetzt nicht mehr schön sind. Das ist ja auch eine Frage von Respekt. Wir können ja keinen Ramm schlagen. Das heißt zum Beispiel, ja, wenn wir einen Salat haben, wo die äußeren zwei Blätter halt nicht mehr ganz in Ordnung sind, dann werden die abgemacht. Und was dann am Ende in der Auslage liegt, ist ein Salat, der wirklich toll aussieht. Der ist natürlich nicht mehr ganz so voluminös, wie der, der uns dann mal geliefert wurde, weil da äußeren zwei Blätter fehlen, aber was da liegt, ist schön. Das nimmt viel Arbeit in Anspruch. Das produziert auch, mal so noch nebenbei gesagt, eine ganze Menge Abfall. Ja. Du kannst das bestimmt auch irgendwann unterbringen. Also wir haben ungefähr zusätzlich zu der ganzen Ware, die wir anbieten, die wir nachher rausgeben, haben wir auch ungefähr noch 400 Kilo an Abfall, den wir entsorgen müssen.
400 Kilo?
Ja, schätzungsmal. Wir haben 4 große braune Tonnen voll. Ne? Schätzungsmal, so in der Größenordnung.
Ja, ja, das kommt schon hin.
Ja, noch irgendwas so. Wir haben es nie nachgewogen, aber wenn ich die vollen Tonnen bei die Rampe hochschleppe, das können auf keinen Fall weniger als 100 Kilo sein. Ne? Also, das fällt halt auch noch ab. Ne?
Seid ihr denn hinterher dann alle Waren los oder bleibt da auch noch was über?
Also zum Thema Waren, wir haben ungefähr pro Ausgabe, ne, das auch das können wir natürlich nur schätzen, irgendwas von 3 bis 4 Tonnen an Ware, die wir ausgeben. Und die Menge an Waren, die variiert ein bisschen, muss man klar sagen. Wir haben Zeiten, da werden wir überschüttet mit Ware, sodass die wir dann auch nicht alle komplett loswerden an die Kunden. Und es gibt halt auch wieder Tage, da haben wir dann definitiv zu wenig Ware. Die ist dann quasi bis auf ganz wenige Sachen, ist die komplett an die Kunden rausgegeben. Also meistens sieht es so aus, dass der zumindest ein Großteil der Ware weggeht, nehmen die Kunden mit. Wie gesagt, 3 bis 4 Tonnen geben wir aus an die Kunden. Was überbleibt am Ende, ja, das müssen wir zum Glück nicht entsorgen. Also zum Glück sage ich einmal, weil es natürlich für uns ein logistischer Aufwand wäre, ne, das Zeug wieder in die Autos räumen, was Schlepperei bedeutet, und dann zum Entsorger bringen und für teuer Geld dann in den Container kippen. Also das ist zum Glück nicht nötig, da bin ich sehr froh. Und zum anderen ist es gut, dass die Foodshare, das ist nämlich die Institution oder der Verein, der kommt und die Waren abholt, die nutzen die auch weiter. Die haben ihr eigenes Verteilnetz und bringen dann die Waren, die wir nicht an die Leute, also unter die Leute bringen können, die bringen die dann noch an den Mann und an die Frau.
Das heißt, die holen das dann bei euch dann noch ab?
Genau, abends, oder? Die kommen dann am Ende der Ausgabe regelmäßig vorbei.
Achso.
Schon in Absprache, vor allem immer was die Zeit angeht. Aber die kommen regelmäßig vorbei und räumen ab. Nehmen alles mit, was über ist. Haltbare Ware geht dann zurück ins Lager. Konserven, Nudeln,
klar,
was auch immer, ne, was wir nochmal nutzen können, das geht zurück ins Lager. Und alles andere, was nicht haltbar ist, das holen die Foodsharer ab. Dafür sind wir echt dankbar.
Hubert, wie viele Kunden habt ihr denn so? Also 3.000 waren es nicht?
Nee, 3.000 waren es nicht, Gott sei Dank. Wir hatten hier unseren Peak vor Weihnachten, satt über 200. Bei der Sonderausgabe waren es, Hannes, korrigiere mich bitte, irgendwas um die 225 oder so.
Ja, das passt.
Und jetzt im Januar geht das erfahrungsgemäß immer ein bisschen runter. Aber wir pendeln uns auf jeden Fall weit über 150 ein im Moment. Eher Richtung 180 und Einkäufer wohlgemerkt, weil hinter jedem Einkäufer steht ein ganzer Haushalt. Das heißt, der Haushaltsvorstand, der kommt bei uns zum Einkauf, da können dann durchaus auch mal noch Ehefrau und 3 Kinder dahinter stecken oder noch mehr. Ich glaube, dass die höchste Anzahl sind 9 Kinder, aber es ist trotzdem bloß ein Einkäufer. Damit wir bei der Ausgabe wissen, wer da uns gegenübersteht und was der braucht an Volumen, gibt es einen Ausweis, da steht das dann drauf, 2 Erwachsene, 4 Kinder zum Beispiel. Dann gibt es natürlich entsprechend mehr Ware als wie bei einem, der als Alleinstehender kommt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich wollte aber noch einen Satz zu der Anzahl der potenziellen Kunden was sagen.
Ja.
Es ist ja so, dass und zur Ware. Es ist ja so, dass die Aufgabe der Tafel oder die Tafel hat sich zur Aufgabe gestellt, dass wir Ware, die sonst weggeschmissen worden wäre, einsammeln. So fing das an mit den Supermärkten, mit den Bäckereien und so weiter. Und das denjenigen zur Verfügung stellen, die das gut brauchen können. Mhm. Das ist das Grundprinzip. Um es mal ganz plakativ zu sagen, wenn die so die Supermärkte super gut arbeiten und überhaupt nichts wegschmeißen müssten, dann hätten wir auch keine Ware. Und dann gäbe es auch keine Tafel. Was dazugekommen ist, das ist jetzt diese Großspenden und das Verteilerzentrum in Dormagen, was wirklich weiterhilft, das ist klar. Aber umgekehrt auch gesellschaftlich gesehen, wenn wir jetzt alles, wenn es allen gut gehen würde, dann hätten wir vielleicht Ware, aber es will keiner haben. Also von daher ist das diese Balance zwischen Ware, die nicht kalkulierbar ist. Wie Hannes vorhin auch gesagt hat, es ist mal mehr da, mal mehr von dem einen, mal mehr von dem anderen. Also spezielle Spenden kommt auch immer mal wieder vor, dass es tatsächlich eine Palette Haferflocken oder sonst was gibt. Das sind immer tolle Sachen, aber es ist wirklich nicht kalkulierbar.
Ist denn für euch kalkulierbar, wie viele Menschen dann zur Ausgabe kommen? Müssen sie sich anmelden oder reicht der Ausweis und die kommen spontan vorbei?
Na, es ist so, dass erstmal grundsätzlich eine Art Vorprüfung gemacht wird für die Ausstellung des Ausweises, damit man die Bedürftigkeit, wir sind nicht ganz so streng, aber es sollte Bedürftigkeit erkennbar sein. Und das ist letztendlich auch die Vorgabe von den meisten Sponsoren, dass eine Bedürftigkeitsprüfung durchgeführt wird. Ich finde das auch soweit in Ordnung. Dann kommen die mit einem Bescheid, einem Transferbescheid, wie auch immer der aussieht, und kriegen dann den Ausweis. Aber dieser Transferbescheid ist ja auch immer nur zeitlich befristet gültig. Und solange stellen wir den Ausweis aus, dann gibt es einen neuen Bescheid, dann kommen die nochmal vorbei und dann wird der Ausweis verlängert. Und bei dieser Ausweisverlängerung oder Ausgabe wird jedem Einkäufer ein Buchstaben zugeordnet. Dieser Buchstabe ist einer von 16 Buchstaben. Das sind die Ausgabegruppen. Das heißt, wenn ich bei A bin, als Beispiel, komme ich am Anfang dann von 10.30 Uhr bis 10.38 Uhr, glaube ich, geht das Fenster. Und in der nächsten Woche rutsche ich 8 Minuten nach hinten, so dass ich immer einmal am Anfang dran bin und auch mal wieder eher zum Schluss, so dass jeder mal am Anfang dran ist. Und das regelt auch ein bisschen das Chaos im Zugang, dass jeder weiß, okay, ich bin um 11.45 Uhr dran. Das Zeitsystem, das wir so aufgebaut haben, das funktioniert gut bis 140 Leute vielleicht.
Ja.
Alles, was drüber geht, verursacht dann Stau nach hinten. Je nachdem, wie der Tag halt so läuft. Deswegen sind wir eigentlich ständig überm Limit.
Ja. Ist das denn auch mehr geworden von der Besucheranzahl, von den Kunden, so in den letzten Jahren?
Ja, gut. Um es ganz glatt zu sagen, mit dem Anfang der Ukraine-Krieg hat sich das verdoppelt.
Ja, ich glaube, das würde ich gerne ein bisschen präzisieren. Ne? Also es ist richtig, dass sich das, wenn man die Gesamtzahl sich anguckt, wir im Schnitt gut doppelt so viel Kunden haben wie vorher. Was aus der Zahl jetzt nicht ganz hervorgeht, ist, wir haben also einmal Kunden, die wir vor Ort bedienen. Die kommen also zur Ausgabe und holen sich die Ware ab. Bei uns, kriegen zugeteilt, je nachdem, was da ist. Das kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, wie das genau läuft. Also das sind einmal die Kunden, die vor Ort sind, plus dann haben wir 15 Kunden, die sind so immobil, die müssen wir beliefern. Die haben Anspruch auf Waren von der Tafel, können aber leider aus verschiedensten Gründen nicht kommen. Die beliefern wir, das sind 15. Diese 15, die sind konstant geblieben, die haben wir weiterhin. Die werden also mit den Autos angefahren. Vorher wird die Ware für die zusammengestellt. Und die kriegen das dann bis in die Wohnung gebracht. Und wir hatten 75, die zur Ausgabe gekommen sind. Jetzt kommen 170 ungefähr zur Ausgabe. Und so gesehen ist zwar die Gesamtzahl, ne, gestiegen von 90 auf 180, aber die Zahl der Leute, die vor Ort sind, die hat sich also ganz klar mehr als verdoppelt. Mhm. Das ist das, was uns große Arbeit macht. Das sind also sehr viel Zeit in Anspruch. Wir sind vorher etwa von 10:30 bis 12:30 beschäftigt gewesen, um alle Kunden vor Ort bedienen zu können. Wir sind jetzt schon gerne mal bis 2:30 da, bis dann wirklich alle Kunden durch sind. Mhm. Weil das sind halt locker mehr als doppelt so viel.
Und ihr baut dann diese Station auf und jetzt hatte ich das verstanden, da kommt das Familienmitglied und kauft jetzt ein für sich selbst, für die Frau oder für den Mann und für zwei Kinder, sage ich jetzt mal. Dann kriegt er ja mehr.
Ja, genau.
Wie wird das denn geregelt? Also der geht dann von Station zu Station. Ist dann jede Station besetzt und man guckt drauf, ob der da einpackt oder kann man sich da frei bedienen?
Nee, Menge her. Da ist alles mit Bedienung von uns. Also, wir haben also, ich sag mal kurz die Station, die wir haben. Also das alles fängt an mit der Kasse. Ne? Also die Kunden müssen, obwohl sie die Ware quasi mehr oder weniger geschenkt bekommen, also die wird nicht Stück für Stück abgerechnet, weil die haben eine Pauschale zu leisten von 3 Euro pro Ausweis, also pro Kunde, der reinkommt und einkauft, egal für wie viele Leute. Der Kunde zahlt, oder Kundin zahlt 3 Euro. Das ist der erste Punkt. Ne? Und dann haben wir verschiedene Stationen. Das geht los mit Molkereiprodukten. Dann haben wir so Trockenwaren, Mehl, Zucker, Nudeln, Konserven etc. Danach kommt eine Theke mit Käse, ganz selten auch mal Fleisch und Frischpasta etc. Also eigentlich Frischware. Dann haben wir unseren Gemüsestand. Danach kommt das Brot. Dann Süßigkeiten und Kuchen. Und zum krönenden Abschluss kommt dann noch das Obst. Mhm. Und das sieht dann so aus. Die Kunden gehen von Stand zu Stand, zeigen im Normalfall ihren Ausweis vor, sodass der Verkäufer dann sieht, okay, so und so viele Leute müssen bedient werden, müssen versorgt werden und dementsprechend wird dann die Ware zugeteilt. Das ist natürlich auch nicht so, dass wir jetzt sagen können, da kommt einer mit, der kauft für 4 Leute ein, der kriegt 2 Liter Milch. Nee, hängt natürlich auch davon ab, wie viel Milch haben wir insgesamt zur Verfügung. Wenn wir wenig Milch haben, dann bekommt auch so eine Person dann nur 1 Liter Milch, wenn überhaupt Milch da ist. Oder schon mal haben wir Milch im Überfluss, ja, dann geht keiner unter 3 Litern raus. Ja.
Ich will erstmal Milch in der Hand.
Genau. Ja, also da gibt es quasi eine Pflichtmilch. Oder was auch immer. Also das ist ganz schwierig, pauschal zu beantworten, wie viel jeder Kunde kriegt. Es hängt ab, ne, wie gesagt, von Anzahl der Personen, für die er einkauft und auch von der Menge der Ware, die zur Verfügung steht.
Hubert, ich finde das gut, wie du es nochmal vorhin das Prinzip der Tafel nochmal erzählt hast, weil ich hatte einen ganz anderen Eindruck. Ich dachte eben, das Pferd wird anders aufgezäumt. So nach dem Motto, wir haben bedürftige Menschen, die können sich Lebensmittel nicht mehr leisten und deshalb versuchen wir eine Quelle aufzutun, um für die günstige Lebensmittel zu besorgen. Aber das eigentliche Ziel, ich möchte dann nochmal nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe, ist erstmal Lebensmittel retten und dann eben den Leuten, die wenig Geld haben, zur Verfügung zu stellen, ne?
Ja, das ist genau richtig, weil würde man das Pferd tatsächlich andersrum aufzäumen, hätte man eine unlösbare Aufgabe und würde eigentlich den Sozialstaat ersetzen. Das ist ja auch eine altbekannte Diskussion und auch Streitpunkt, auch in den Spitzenverbänden, dass den Tafeln vorgeworfen wird, dass sie eigentlich einen unhaltbaren politischen Zustand am Leben erhalten. Und auf der anderen Seite sagen die Tafelbetreiber, okay, gut, solange ihr das Problem nicht gelöst habt, machen wir da einfach weiter. Mhm. Und ich sehe das auch pragmatisch und ganz klar, die Aufgabe ist erstmal, die Lebensmittel zu retten und die dann eben weiterzugeben, an die Leute, die es brauchen. Weil wie gesagt, wenn wir uns die Aufgabe stellen müssten, 3000 Leute zu versorgen als Vollversorger mit allem, was weiß ich, was man so braucht, das, glaube ich, schafft keiner. Das ist schlicht und einfach unmöglich.
Ja, ich hätte mir eben im Vorfeld auch mal vom Statistischen Bundesamt ein bisschen Zahlenmaterial mal liefern lassen. Und da gab es so das Thema, wie hoch ist der Ausgabenanteil von dem frei verfügbaren Einkommen für Lebensmittel? Und da sind Lebensmittel im EU-Durchschnitt in Deutschland relativ günstig. Also 11% ist der Ausgabenanteil, in Spanien zum Beispiel 20% oder auch in Rumänien 15%. Rumänien sogar am teuersten mit 28%. Also fast ein Drittel müssen die für Lebensmittel ausgeben von ihrem Einkommen. Und da habe ich immer so gedacht, na gut, aber wenn die Lebensmittel eh schon so preisgünstig sind, warum verschenken wir die dann noch? Ne? Also jetzt habe ich es aber verstanden. Aber gibt es da nicht auch Konkurrenz? Weil es tun sich ja ganz viele Organisationen auf, was so das Thema Verschwendung von Lebensmitteln angeht. Also da gibt's Apps, wo du sozusagen abends drauf gucken kannst, welcher Supermarkt verschenkt jetzt was oder gibt's zum ganz günstigen Preis selber ab. Ich weiß auch, es gibt Supermärkte, die haben so Tüten, wo du so Tüten relativ günstig an Lebensmitteln kaufst. Gibt's da mittlerweile so einen Verteilkampf, so am Ende des Supermarkttages, was mit den Lebensmitteln passiert? Oder seid ihr immer noch ein dankbarer Abnehmer und bekommt relativ einfach diese Waren dann, die ihr braucht?
Ja, ich glaube, die Antwort kann man teilen. Die erste Hälfte würde ich gerne übernehmen. Zweite kannst du machen. Hannes, glaube ich, besser. Ich würde das jetzt nicht als Verteilungskampf da sehen. Das geht schlicht und einfach auch um das Volumen. Also wenn ich jetzt sage, die Foodsharer kommen bei uns vorbei und nehmen uns das ab, was übrig bleibt, wenn was übrig bleibt, dann reden wir über ein Verhältnis von, Hannes, korrigiere mich, 1 zu 50. Wahrscheinlich etwas in der Größenordnung. Wir sind auch ganz anders organisiert, bundesweit organisiert, und unterliegen auch den ganz normalen Vorschriften wie der Einzelhandel, werden dementsprechend auch kontrolliert. Wir hatten gerade Besuch von der Lebensmittelkontrolle, die dann wirklich.
Ach so, auch, das kommt auch noch.
Ja, die auch ins Detail gucken. Ein Punkt war jetzt zum Beispiel Allergene. Wie werden die jetzt bei uns in der Tafel das Wissen zur Verfügung gestellt, dass der Kunde weiß, was er da einkauft? Das wissen wir ja selber auch nicht so genau. Aber das war ein sehr kooperativer Mensch, der hat uns Tipps gegeben, wie man damit umgehen sollen. Aber das kommt halt auch noch dazu. Wir haben halt die ganz normalen hygienischen Vorschriften. Und das ist halt bei den Selbstorganisierten, die im Wohngebiet jetzt noch irgendwo was hinstellen, das läuft unter einem ganz anderen, auf einem ganz anderen Niveau auch, was die Menge der Ware angeht.
Ja, okay.
Alles, was wir jetzt hier erzählen, muss man mal klar sagen, gilt für die Hahner Tafel. Ja.
Also klar.
Jede Tafel, jede Stadt organisiert ihre Tafel oder die Tafel jeder Stadt ist anders organisiert. Es gibt sicherlich viele Gemeinsamkeiten, aber im Detail ist es bei jeder Tafel anders. Deswegen, wenn ich jetzt sage, dass bei uns das Abholen der Ware sehr stressfrei abgeht, vor allen Dingen im Punkt Konkurrenz mit anderen Diensten, wo die Lebensmittel Bedürftigen zur Verfügung stellen wollen, angeht, haben wir überhaupt kein Problem. Die Ware wird also uns zur Verfügung gestellt. Im Normalfall sieht es so aus, und das ist auch wirklich der Normalfall. Wir kommen im Laufe des Morgens zu den Supermärkten hin, und da steht die bereits aussortierte und natürlich abgeschriebene Ware an der Rampe und kann dann von uns direkt verladen werden. Und da gibt es dann auch keinen Stress. Da ist schon mal überhaupt gar kein anderer, der sagt hier, ich war schon da und ist das Pech gehabt. Eine Ausnahme gibt es, sage ich gleich. Also das ist stressfrei. Das ist gut organisiert. Ich habe es von anderen Städten durchaus auch schon mal anders gehört, kann ich aber nicht bestätigen aus einer eigenen Erfahrung zum Glück. Wir nehmen die Ware entgegen, wir nehmen da schon die erste Sortierung vor, was also schon bei der Abholung ganz offensichtlich nicht mehr aufbewahrt werden kann. Und das ist ja, wenn wir ab Mittwochs abholen, am Tag nach der wöchentlichen Ausgabe, dann ist eigentlich offensichtlich, wenn wir da einen Brokkoli haben, der schon nicht mehr toll aussieht. Wir können den auf gar keinen Fall bis zur nächsten Ausgabe halten. So tief können wir den gar nicht kühlen. Dann lassen wir den da. Beziehungsweise, weiß nicht, ob das jetzt der richtige Moment ist, das zu sagen, wir nehmen teilweise Sachen, von denen wir wissen, wir kriegen sie nicht durch bis zur nächsten Ausgabe. Die sammeln wir dann und bringen sie zu Solinger Tal.
Ach so, ja. Ist doch gut, wenn man sich da gegenseitig unterstützt.
Genau, ja. Es ist also natürlich auch wirklich unser Bestreben, möglichst viel Lebensmittel zu retten. Nicht nur für unsere eigene Tafel, sondern Bedürftige gibt es überall. Ja, das ist ja nicht auf Hahn begrenzt. Das ist Quatsch. Und wir wollen ja helfen. Ne? Das ist ja das Schöne bei uns allen.
Ne? Aber organisiert wird das ausschließlich mit den Ehrenamtlichen dann, ne?
Genau. Das liegt alles Ehrenamtler. Der Hubert ist, glaube ich, der einzige Nicht-Ehrenamtler. Alles andere sind alle Ehrenamtler.
Mhm. Ich muss da auch ein bisschen präzisieren. Also Marina ist noch mit dabei und Ina, das sind die hier im Büro sitzen, die das Ganze Administrative tun. Da geht es auch um Spendenbescheinigung schreiben, Tafelausweise machen, Einladung schreiben, Dankeschreiben und so weiter. Da ist schon ein Haufen Zeugs,
was. Ja, das ist richtig, stimmt. Marina auch.
Also da ist ein Punkt. Im Gegenteil, bei mir ist es so, dass ich eigentlich ehrenamtlich tätig bin, weil die Zeit, die ich bei der Tafel verbringe, das ist, was oben drüber rüberfließt über meinen eigentlichen Teilzeitvertrag.
Ja, toll, das Engagement. Also auch da, Hubert, auch an dich, ganz herzlichen Dank, dass du dich da auch ehrenamtlich mit einbringst. Ist auch keine Selbstverständlichkeit, muss man auch mal ganz klar so sagen. Kommen wir mal zu den finanziellen Sachen. Ich denke mal, das ist ja nicht nur ein logistischer Aufwand, das ist auch ein finanzieller Aufwand. Ich denke mal, wenn ihr da 6 Tage lang durch die Gegend cruist, um Lebensmittel einzusammeln, das Auto fährt nicht von selber, da muss auch mal getankt werden. Das ist ja auch ein finanzieller Kraftakt. Könnt ihr den so stemmen oder seid ihr auf Spenden angewiesen, also Geldspenden?
Ja gut, die Antwort ist ganz einfach. Wir fangen am 1. Januar mit null an, beziehungsweise noch schlechter, weil dann die Rechnungen von den Versicherungen kommen. Es kommt die Rechnung von dem Strom für unsere Kühlhäuser, also fürs Kühlhaus und fürs Frierhaus etc. Die einzige verlässliche Einnahme ist letztendlich einmal mittlerweile 12.000 Euro von der Stadt. Und die 3 Euro pro Einkäufer, das summiert sich auch tatsächlich jetzt durch die hohe Anzahl. Natürlich auch, kommen wir gut über 20.000 im Jahr geschätzt, aber wir brauchen im Jahr locker 55.000 bis 60.000 Euro. Das ist so die Daumenpeilung. Mhm. Das sind so die. Und wenn wir uns was Besonderes leisten wollen, dann braucht es halt noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt gerade ein Auto ganz neu bekommen, ein Kühltransporter, der kostet etwas über 50.000 Euro. Das geht dann über die Kanäle, die man halt so kennt, über die Stiftung, die Bürgerstiftung zum Beispiel, aber auch die Rotarier, der Lions Club, die Elisabeth-Birkhofen-Stiftung, NWS und die Sparkasse. Und dann haben wir das Geld dann, das, was man den Rest, den wir noch brauchten, dann auch wieder zusammen. Aber wir konnten auch gute 15.000 Euro noch dazu tun. Aber die müssen wir uns natürlich über die Zeit auch ansparen. Und wir haben 3 Autos am Laufen. Boah. Und da kommen schon ein Haufen Kilometer zusammen. Vor allem jetzt, wo wir halt auch weitere Wege gehen müssen, um halt auch mal eine Palette Trockenware zu bekommen, die in Strählen, Krefeld, Köln, Coesfeld oder sonst irgendwo ist.
Mhm. Also das ist schon ein Wort, ne? Also vom Budget her, ne?
Ja, auch vom Aufwand her. Ich meine, das muss ja auch alles gefahren werden und transportiert werden. Das ist schon ein Haufen Zeugs. Und ich denke mal, ohne jetzt so überheblich klingen zu wollen, ich glaube, wir als eigentlich kleinste Stadt hier im Kreis und im Umkreis, die eine Tafel betreiben, sind, was Ware angeht, extrem üppig ausgestattet. Das liegt aber an den Logistikern, die echt was reißen.
Ja, das ist
unglaublich.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr persönliche Sache, und das ist das Resultat von persönlichem Engagement, gerade in der Logistiktruppe. Es ist unglaublich. Wir sind alle Überzeugungstäter, ne? Das ist total schön. Das ist generell natürlich der Riesenvorteil vom Ehrenamt. Wir machen es alle freiwillig. Und es steht keiner hinter uns im Köpel und sagt, ich gebe dir Geld, zeig Leistung. Nee, wir machen es freiwillig und wir machen es gerne und sind dementsprechend motiviert. Das werdet ihr, wenn ihr dann tatsächlich mal vorbeikommt, als Betriebsausflug zu uns.
Das klingt jetzt so nach Spaß, also wir wollen da schon arbeiten.
Du wirst es spüren, ne? Die Atmosphäre, das ist was ganz anderes. Ne? Ist, jeder macht es aus tiefster Überzeugung. Ansonsten kommt er halt nicht, ist ja kein Problem.
Ne? Mhm. Habt ihr denn genug Ehrenamtliche für die Aufgabe oder seid ihr da auch noch immer mal wieder auf der Suche? Oder reicht das von der Manpower her?
Es sieht im Moment gut aus. Mhm. Man muss natürlich dazu sagen, das ist natürlich mit einigen Ausnahmen ist das schon eine Rentnerveranstaltung. Das sind halt
Ehrenamt. Ne, beim Ehrenamt, du brauchst ja auch die Zeit. So, ne?
Ja, du brauchst die Zeit, klar. Genau. Das soll jetzt auch in keinster Weise wertend sein. Das ist einfach so. Ne? Das sind halt in erster Linie Menschen im dritten Lebensabschnitt, die sich da engagieren möchten und die sich auch engagieren. Die sind dann auch irgendwann mal nicht mehr in der Lage, das weiterzuführen. Kann es ja verschiedenste Gründe geben. Und das kann ja auch plötzlich kommen. Also im Moment sind wir gut aufgestellt. Ja, sieht also sieht so aus. Ich habe ja irgendwann diese Ausgabengruppe übernommen. Die vorherige ist innerhalb kürzester Zeit auseinandergefallen. Ich habe die Aufgabe übernommen, sprich, ich habe ihn nicht schnell genug weggeduckt, als gefragt wurde, wer kann das denn machen. Ne? Naja, jedenfalls musste ich gucken, dass ich neue Leute rankriege und habe jeden, der irgendwie unvorsichtigerweise das Wort Rente in den Mund genommen hat, den habe ich direkt bei den Nasenlöchern gepackt und sage, alles klar, du bist ab nächste Woche bei der Tafel, ne? So, so ungefähr. Also ich habe in meinem ganzen Bekanntenkreis gegrast und habe da also viele Leute motivieren können, das zu machen. Das ist das eine. Das andere ist, die Tafel ist ja spätestens seit der Ukraine-Krise auch wirklich in aller Munde. Ne? Und das spricht sich rum. Die Notwendigkeit, dass wir Unterstützung kriegen, hat sich mittlerweile weit verbreitet. Ne? Also die Kenntnis darüber. Wir haben echt guten Zulauf. Deswegen sieht es im Moment gut aus. Das kann aber in einigen Monaten schon wieder anders aussehen. Deswegen würde ich auf keinen Fall sagen, wir sind super aufgestellt, wir brauchen keine neuen Leute. Das ist Quatsch, das wäre also wirklich viel zu hochnasig.
Jetzt hatte der Hubert ja eingangs gesagt, es gibt durchaus Bedürftige oder Berechtigte, die einkaufen dürften, aber nicht kommen. Ist das immer noch mit so einem Thema Scham auch behaftet? Merkt ihr das oder ist das heutzutage eigentlich nicht mehr so wie vielleicht früher?
Nee, nach wie vor. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, ganz großer Hinderungsgrund. Aber nicht nur Scham, sondern auch Stolz. Es ist nicht nur negativ besetzt. Und auch der Wille, das zu schaffen. Ich schaffe das. Ich kriege das hin. Und weil man oft gerade Hartz-IV-Bezieher oder jetzt Bürgergeldbezieher alle in einen Topf haut, allein von der Zahl her sieht man eigentlich, dass es die Mehrzahl durchaus ernst meint und auch ernsthaft betreibt, irgendwie rumzukommen, auch wenn es nicht einfach ist. Aber es gibt halt auch, wie gesagt, diejenigen, die es halt nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ist oft eine Krankheit dabei oder halt auch die Randumstände als Alleinerziehende. Das ist extrem schwer. Also muss da wirklich vorsichtig sein. Aber wir sehen, also ich sehe es oder ich interpretiere es zumindest mal so, dass der Großteil derjenigen, die von Transferleistungen leben, durchaus rumkommen und das auch schaffen. Aber gerade bei Älteren ist Scham und Stolz, diese zwei Dinge, ist schon oft ein Hinderungsgrund, bei uns vorbeizukommen. Von auch schlechtem Wetter, man muss ja dorthin laufen und das auch wieder die 20 Kilo, die man dann einpackt, die müssen auch wieder nach Hause kommen, gebracht werden und so. Also das sind schon auch noch andere, banalere Hinderungsgründe auch noch dabei.
Kommt man denn untereinander auch mal ins Gespräch oder hat man dann während der Ausgabe gar keine Zeit? Also, dass man sich mal mit den, ich sage jetzt mal vielleicht Stammkunden, da kommen ja wahrscheinlich welche auch jede Woche oder alle 14 Tage vorbei, dass man sich so ein bisschen kennenlernt und mal so deren Schicksal auch kennenlernt und mal so deren Lebensgeschichte erfährt, was sie für Ziele haben, was sie für Wünsche haben. Hat man da Zeit für oder geht das eigentlich unter dann in der Ausgabe?
Die Antwort ist ja, es gibt persönliche Gespräche, wir streben das als Mitarbeiter auch alle an, weil wir den Kunden da schon ein gutes Gefühl geben möchten. Also nicht nur gute Ware, sondern wir möchten denen vor allen Dingen auch, also nicht das Gefühl vermitteln, dass sie da abgespeist werden, ne, sondern wir versuchen, wenn irgend möglich, schon persönliche Gespräche Gesprächschen, also kleine Gespräche, da am Laufen zu halten, was über unsere Kunden zu erfahren, ohne denen natürlich zu nahe zu treten. Das ist jetzt, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Da hängen ja auch Schicksale hinter, die möglicherweise nicht jeder oder wenigstens erzählen möchten. Also wir würden sicherlich keinen dazu drängen, sich nicht dazu zu äußern, warum er in der Lage ist, in der er nun mal ist. Also wir versuchen das, haben natürlich dann schon auch nochmal einen zeitlichen Rahmen einzuhalten. Die Aufgabe ist schon wirklich anstrengend, körperlich anstrengend für uns Mitarbeiter. Gerade ja. Dienstags, wir sind da von 8 bis teilweise ganz am Ende mit Aufräumen bis 16 Uhr beschäftigt. Wenn es hart auf hart kommt, das sind 8 Stunden ohne Unterlass. Wir sind schon bestrebt, das dann auch um den zeitlichen Rahmen zu halten. Von daher ist keine Zeit für eine Lebensgeschichte, das ist ganz klar. Aber wenn Kommunikation möglich ist, und das geht leider nicht immer, wenn Kommunikation möglich ist, dann versuchen wir das und dann möchten wir das auch für uns und für die Kunden. Es gibt Stammkunden, selbstverständlich, über die wir schon mehr wissen, weil bei denen wir auch wissen, was die nehmen und vor allen Dingen auch, was sie nicht nehmen. Wenn so eine individuelle Behandlung möglich ist, sowohl von der Kommunikation her als auch vom zeitlichen Rahmen, dann machen wir das unbedingt. Mhm. Wir sind ja auch keine Maschinen. Ne? Wir machen das alle gerne, weil wir gerne menschlich sind. Und wenn wir da mit Menschen zu tun haben, ist das eine super Gelegenheit für uns, das jetzt auch auszuleben.
Gibt es denn auch welche, die bei euch Kunde waren und gesagt haben, Mensch, das finde ich so super, ich will auch mitmachen ehrenamtlich?
Das ist eher die Ausnahme.
Ja, es ist auch ein bisschen schwierig. Ja, wir würden das also auf keinen Fall forcieren. Im Moment sind wir halt auch in der glücklichen Lage, dass wir keine Mitarbeiter suchen, also wirklich ganz im Moment. Mhm. Es führt zu möglicherweise zu Verwirrung, wenn da jemand, der halt auch wirklich bedürftig ist, gerade in der Vorbereitungsphase sieht, welche unglaublichen Mengen an Waren da zur Verfügung stehen. So sieht es aus. Ja.
Ich verstehe.
Wenn du die Mengen verteilst auf 180 Leute, ist es nicht mehr unglaublich viel. Ne? Aber wenn wir also dann 10:30 fertig sind am Dienstag mit der Vorbereitung und machen die Türen auf, dann sieht das teilweise schon schwer beeindruckend aus. Mhm. Und das ist schnell mal ein Interessenskonflikt.
Ja, verstehe ich.
Zwischen Bedürftigen und einem Mitarbeiter. Deswegen forcieren wir das auf keinen Fall.
Jetzt habe ich euch aber so verstanden, die Hanertafel ist soweit gut ausgestattet, also keine Probleme mit Lebensmittelspenden. Ihr seid gut aufgestellt. Ihr kriegt es bisher auch immer jedes Jahr gewuppt mit den Spenden. Drücke euch natürlich die Daumen, dass das auch so bleibt. Gibt es denn Knackpunkte, wo ihr sagt, das würden wir uns wünschen oder das müsste in der Zukunft doch anders werden? Unterstützung seitens der Politik, seitens der Stadtverwaltung oder seitens der Kirche oder was auch immer. Ich weiß, das Thema Räumlichkeiten war, glaube ich, ein Problem. Ne?
Ja, also das ist eine Sache. Können wir gleich vielleicht ein paar Takte zu sagen. Aber ich glaube, das ist ein dummer Klatsch. Ja. Das ist, wenn wir sagen, wir haben keine Probleme mit Lebensmitteln, dann trifft das nicht ganz den Punkt. Wir haben im Vergleich zu anderen Tafeln eine sehr komfortable Situation, dass wir also in den allermeisten Fällen wirklich jedem Kunden ungefähr im Schnitt 20 Kilo an Ware mitgeben können. Also da läuft es auch drauf hinaus. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Ausgaben, da haben wir schlichtweg zu wenig. Ja, die letzten Kunden, die kommen, die kriegen fast nichts mehr.
Das muss man sagen. Ach so, okay, dann habe ich das vorhin falsch verstanden.
Ja, ja. Also das gibt es ganz klar. Die Kunden lassen wir dann auch kostenlos rein. Ne? Dass wir können sagen, du kriegst jetzt hier noch 2 Bananen und einen Salatkopf und dann zahlst du aber 3 Euro dafür. Also da kann er wirklich.
Kommen die dann nochmal wieder?
Ja, die sind dann teilweise auch sauer. Ne? Klar.
Ja, klar.
Ja, das ist hier, logisch. Ne? Die kommen mit Erwartungen dahin. Die sind natürlich von den normalen oder von den meisten Ausgaben auch ein bisschen verwöhnt, weil die halt gut aufgestellt sind. Aber es klappt nicht immer. Und dann kennst du das ja, wie das so ist mit den Erwartungen.
Gut, aber das bedeutet aber dann, in anderen Tafeln ist es ja dann noch krasser, ne?
Das ist sicherlich noch krasser, ja. Also genau, was also der Unterschied zu vielen Tafeln ist oder zu einigen, bei uns haben die Kunden quasi die freie Wahl. Die können sagen, das möchte ich nicht, davon hätte ich dann lieber ein bisschen mehr. Es gibt Tafeln, da kriegen die Tüten in der Hand gedrückt und das war's. Die müssen sie dann nehmen, die können sie ausräumen. Ja, das, was sie nicht brauchen, können sie dann wieder irgendwo hinlegen. Aber die kriegen erstmal was zugeteilt und fertig. Mhm. Den Luxus bei uns wirklich wieder, das ist ja wie ein SB-Markt. Nee, SB nicht, aber wie ein Supermarkt, wurde bedient. Den haben längst nicht alle Tage.
Gut, wo drückt der Schuh?
Was sicherlich sehr anspruchsvoll ist, ist diese Situation, dass wir getrennt Ausgabe und Lager haben. Das bedeutet also sehr viel Logistik. Wir müssen Ware öfter anpacken, als wenn wir das Lager direkt da hätten, wo auch die Ausgabe stattfindet. Das ist einmal ein logistisches Problem, ist eine Anforderung, große Anforderung für körperliche Arbeit. Und das kann zu einem richtigen Problem werden, wenn wir möglicherweise eine von den beiden Städten mal aufgeben müssen, weil wir sie nicht mehr nutzen können.
Wer kann das Problem für euch lösen? Ganz Hahn, hört zu, Leute.
Ja. Gut, ich stehe natürlich da irgendwo vorne dran. Wir haben mit unserer Ausstattung, mit dem, wie es bei uns läuft, natürlich in Anführungszeichen ein Luxusproblem im umgekehrten Sinne. Wir haben im Moment sehr viele Kunden, die kommen. Das kann aber in einem Jahr, zwei Jahren wieder ganz anders aussehen. Ja. Wir haben jetzt schon, also wir betreiben schon einen richtigen Aufwand, um das Geld reinzukriegen, was wir brauchen, um das zu am Laufen zu halten. Wir haben relativ geringe Kosten, bis gar keine Kosten mit den Räumlichkeiten im Moment. Das würde sich dann logischerweise ändern. Das ist eine sehr schwierige Diskussion natürlich. Ich kann das verstehen, keine Frage. Auf der anderen Seite muss es auch realistisch bleiben und der Größe der Stadt irgendwo angemessen sein. Da ist natürlich dann ein Punkt, wo wir halt dann schon öfters diskutieren und auch diskutieren müssen. Aber schön wäre es natürlich schon. Ja. Da brauchen wir uns nichts vormachen, ist klar. Wir hätten es gerne auch entsprechend anders, aber die Möglichkeiten sind im Moment gerade nicht gegeben und wir haben eigentlich eine funktionierende Lösung und von der aus startend müssen wir gucken, ob wir was Besseres finden.
Genau, also Robert hat schon dezent angesprochen. Es ist immer wieder Thema, immer wieder Diskussionsthema, wie wir damit umgehen. Also idealerweise wäre es halt so, dass wir Räumlichkeiten hätten, die uns zur Verfügung gestellt werden, kostenlos, so wie das derzeit auch ist. Ja, das ist einfach so, wir bezahlen weder was fürs Lager, ausgenommen die Betriebskosten, noch für den Ausgaberaum. Das ist unter finanziellen Aspekten natürlich sehr schön, logistisch aber sehr anspruchsvoll. Wenn sich jetzt eine Möglichkeit gibt, also ich weiß nicht was, nenne ich eine Halle, wir wollen ja nicht so viel, 200 Quadratmeter oder so, mehr brauchen wir eigentlich nicht an Fläche, die wir nutzen können. Und jemand sagt, hier komm, das könnt ihr nutzen, das ist eine Industriehalle oder was auch immer, das müssen wir überhaupt nicht benennen, dann wäre das für uns natürlich interessant, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Klar, Hubert hat recht, das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, dass wir sowas nochmal kostenlos zur Verfügung gestellt kriegen. Aber wer weiß, ne? Wenn sowas ist, also ich denke, wir sollten dann offen sein, uns sowas mal anzugucken und uns damit auseinanderzusetzen.
Hannes, wer weiß, wer gerade zuhört, also insofern der Aufruf, wenn jemand da was hat, kann sich gerne bei euch wenden, an euch wenden und entsprechend das Ganze anbieten. Ja. Mal ganz kurz, wer bei euch zu euch hinspenden möchte, gibt es dann ein separates Spendenkonto oder habt ihr das irgendwie aufgeteilt beim SKFM? Wird das dann irgendwie so themenbezogen gespendet oder spendet man einfach an den SKFM? Wie würde das gehen, wenn ich jetzt hier Lust habe, euch finanziell zu unterstützen?
Wir haben ein extra Konto für die Tafel, ein extra Spendenkonto. Das ist bei uns auf der Homepage unten rechts explizit aufgeführt.
Okay, dann würde ich das auch hier hinterher in der Folge noch verlinken. Das heißt, da kann man sich dann direkt auf eure Homepage mal draufklicken und dann sieht man da die Spendennummer.
Ja.
Gut, also an der Stelle, ich würde mal sagen, euch weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass da die Situation entspannt bleibt bei der Ausgabe, bei der Organisation, dass ihr weiterhin viel Unterstützung erfahrt in Gesellschaft, in den Unternehmen und im Ehrenamt und natürlich auch in der Politik, dass auch da weiterhin die Zuschüsse fließen und dass ihr weiterhin hohes Spendenaufkommen habt. Ich glaube, das ist wirklich hier in Hahn eine riesen wichtige Aufgabe, obwohl wir so reich sind, eigentlich so vom Durchschnittseinkommen her, ist es, glaube ich, ganz wichtig, hier was Gutes für die Lebensmittel zu tun und natürlich auch das Gute für eure Kunden. Finde ich ganz toll.
Wie gesagt, und für die Rentner. Also, für die Rentner. Ja. Also die Tafel hat ja drei Aufgaben. Ne? Zwei offizielle und eine inoffizielle. Also die offizielle ist einmal Lebensmittel retten. Das ist ja ganz wichtig, Lebensmittel zu entsorgen. Das ist völlig unethisch und nicht vertretbar. Dass die zweite Aufgabe ist, Bedürftigen zu helfen. Ja, die dritte Aufgabe ist, die Rentner von der Straße zu holen. Ja, also ich spreche für mich und ich weiß, dass ich da auch für andere spreche. Wir sind wirklich froh, dass, also ich bin sehr froh, dass ich da eine tolle Aufgabe habe. Die macht mir sehr viel Spaß. Ich helfe halt gerne und ich kann mich da austoben. Das ist also unter rein egoistischen Aspekten gesagt, ist, dass ich profitiere selber davon, dass ich Sachen machen kann, die ich einfach gerne mache. Und das spreche ich für viele andere. Alle, die da sind, machen das einfach gerne und kriegen eine Aufgabe. Sitzen nicht zu Hause und lösen Kreuzworträtsel, sondern haben in der Tafel auch wirklich eine Aufgabe, die sie lösen können, die sie gerne lösen. Also auch das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, das darf man nicht vergessen.
Ja, also insofern, ich drücke da die Daumen, dass ihr auch weiterhin natürlich viele Ehrenamtler habt, die sich da so engagieren, wie ihr es tut. Da nochmal vielen Dank erstmal für heute. Ich wünsche euch da toi 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 und bis bald.
Ja, Dankeschön. War sehr, sehr interessant und ich bin gespannt auf den Podcast, wenn er dann rauskommt.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.